Herzlich willkommen zu unserem Posaune-Podcast Von jedem Wort leben. Die getauften Mitglieder der Philadelphia Kirche Gottes werden nach Sonnenuntergang am 21. April das Passafest feiern, das an die Geißelung und den Tod Jesu Christi erinnert. Da dieser feierliche Anlass näher rückt, lassen Sie uns über die Verfolgung nachdenken, die Gottes eine wahre Kirche ertragen hat, um das Passafest zu bewahren. Nur wenige Jahrzehnte nach dem Tod Christi fiel ein dunkler Vorhang über die Geschichte der Kirche Gottes. Über diese Zeitspanne schrieb Herbert W. Armstrong in seinem Buch Geheimnis der Zeitalter. Er sagte, der Vorhang fiel bereits über die Geschichte der wahren Kirche. Man liest von ihr in der Apostelgeschichte, aber bald darauf reiste historische Fahrten. Um das Jahr 150 scheint sich der Vorhang wieder zu heben, man kann den Faden wieder aufnehmen und wir erblicken eine Kirche, die sich christlich nennt, aber total verschieden ist vom wahren, vom ursprünglichen Christentum. Nun beachten Sie, was Edward Gibbon in Der Niedergang und der Fall des Römischen Reiches festgehalten hat. Er sagte, die spärlichen und unzuverlässigen kirchengeschichtlichen Daten befähigen uns nur selten, die dunkle Wolke zu durchdringen, die über dem ersten Zeitalter der Kirche hängt. Ich habe es oft das verlorene Jahrhundert genannt, schrieb Herr Armstrong, weil die Geschichte dieser Kirche damals verloren ging. Die Apostelgeschichte endet abrupt einige Jahre vor Paulus' Tod. Johannes schrieb seine Briefe und das Buch der Offenbarung um 85 bis 90 nach Christus. Und jetzt weiter vom Geheimnis der Zeitalter. Wissenschaftler und Kirchenhistoriker geben zu, dass die frühkirchliche Zeit zwischen 50 und 150 nur in vagen Umrissen zu erkennen ist, wie hinter einer dicken Nebelwand. Das ist dasselbe verlorene Jahrhundert, das in dem unglaublichen Potenzial des Menschen als der Zeitraum von 70 bis 170 nach Christus bezeichnet wurde. Nun, einige biblische Autoren, die nach 50 nach Christus schrieben, wie Petrus, Judas und Johannes, lieferten einige Details über die Zeit von 50 bis 90 nach Christus, die Zeit dieser Kirchengeschichte. Aber der Hauptzweck ihrer Schriften war nicht die Chronik der damaligen Ereignisse, sodass die Geschichte dieser Periode im Dunkeln bleibt. Und die Unklarheit wird nach 90 nach Christus noch viel größer. Herr Armstrong zitierte aus einem Buch mit dem Titel Ein Handbuch der Kirchengeschichte von Samuel G. Green. Dort heißt es, die 30 Jahre, die dem Abschluss des neutestamentlichen Kanons und der Zerstörung Jerusalems folgten, sind in der Tat die dunkelsten in der Geschichte. In der Geschichte der Kirche. Wenn wir im 2. Jahrhundert wieder auftauchen, befinden wir uns in einer weitgehend veränderten Welt. Wir haben einige Einblicke in diese obskure Zeit aus säkulären Quellen. Beim Studium der weltlichen Geschichte der Kirche im 1. und frühen 2. Jahrhundert ist jedoch Vorsicht geboten. Es ist äußerst schwierig zu sagen, wer ein echter Christ war und wer ein falscher. Der Historiker Edward Burton schrieb, die Flüchtlinge aus Jerusalem, während einige zu wahren Jüngern Jesu wurden, haben andere, wie im Falle der Verbreitung neuer Meinungen, die wahren Lehren des Christentums vielleicht nur unvollkommen gelernt oder unwissentlich verdreht. Und das ist aus einem Artikel Vorlesungen zur Kirchengeschichte. Der einzige Maßstab, mit dem wir anhand der weltlichen Geschichte sicher feststellen können, welche Menschen zur wahren Kirche Gottes gehörten und welche nicht, sind die von ihnen gelehrten Lehren. Nun, so viel wissen wir mit Sicherheit. Die wichtigsten Beschützer des einst überlieferten Glaubens saßen in Kleinasien, nicht in Rom. Die Kirchen im Westen, angeführt von Rom, begannen Lehren zu verdrehen, die sich von denen der wahren Gläubigen in Kleinasien unterschieden. Die Führer der Kirche im Westen begannen, die Verehrung Marias einzuführen, sie änderten den Tag der Anbetung auf den Sonntag unter dem Vorwand, die Auferstehung Jesu zu ehren, obwohl es zahlreiche biblische Beweise dafür gibt, dass die Auferstehung nicht am Sonntag stattgefunden hat, wie wir in unserem letzten Programm besprochen haben. Sie lehnten das Passafest ab und begannen stattdessen Ostern zu feiern. Sie begannen die heiligen Tage und alles Jüdische in Frage zu stellen. Die Führer im Westen begannen auch, Theorien über die Natur Gottes zu entwickeln. Sie stellten Fragen wie wer und was war Jesus? War er Gott oder Mensch? Es kam zu zahlreichen Kontroversen über Fragen der Lehre. Obwohl Rom die Hauptstadt des westlichen Imperiums und schließlich die Hauptstadt des Christentums war, unterschied sich die Religion, die es vertrat, weit von der durch Christus begründeten. Die Fortsetzung dessen, was Christus begründet hatte, war weiter östlich zu finden in Kleinasien. Dort, in der Stadt Smyrna, saß das männliche Oberhaupt der wahren Kirche zu dieser Zeit, Polycarp. Wir erhalten einen Einblick in die Geschichte der Kirche nach dem Tod des Apostel Johannes durch die spärliche Geschichte, die von seinen Nachfolgern übrig geblieben ist. Die Überlieferung besagt, dass Polycarp um den Fall Jerusalems im Jahr 70 nach Christus als Sohn christlicher Eltern geboren wurde. Er wurde ein Jünger des Johannes, nachdem dieser aus Patmos entlassen worden war, und er ließ sich in Ephesus nieder. Dort hat Johannes das Neue Testament, wie wir es heute kennen, kanonisiert. Er bildete auch den jungen Polycarp aus, wahrscheinlich in der Schule von Tyrannus in Ephesus, wo der Apostel Paulus Jahre zuvor gelehrt hatte. Und das können Sie in Apostelgeschichte 19, Vers 9 nachlesen. Und an dieser Stelle möchte ich Sie ermutigen, unsere kostenlose Broschüre »Die wahre Geschichte der wahren Kirche Gottes« zu beantragen, sowie unser Buch »Geheimnis der Zeitalter«, besonders das 6. Kapitel, das über die Kirchengeschichte spricht. Und das wird Ihnen ausführlich diese Themen erklären und Ihnen helfen zu verstehen, was in diesem verlorenen Jahrhundert geschehen ist. Nun, Johannes bereitete Polycarp darauf vor, die Kirche ins 2. Jahrhundert zu führen. Und Polycarp kämpfte treu für die Bewahrung des Glaubens, der den Heiligen einst übergeben wurde, an. Nun, diese Zeitspanne wird in Offenbarung 2, Vers 8 bis 11 als die Ära von Smyrna beschrieben, die zweite Ära der Kirche Gottes. Und als Johannes im Gefängnis war, wuchs der Ärger in der Kirche. Das können Sie in 3. Johannes 9, Vers 11 sehen. Sie hat große Schwierigkeiten. Der böse Diotrephes erlangte die Macht und die treuen Anhänger des Johannes wurden hinausgeworfen. So begann die Ära von Smyrna. Die Ära von Ephesus begann mit einem Feuerwerk der Herrlichkeit, endete aber in einer Kloake der Schande. Die Menschen in dieser Ära verloren ihre erste Liebe. Dann musste Gott seine Lampe in das Zeitalter von Smyrna verlegen. Der Tod von Johannes um ca. 100 nach Christus symbolisierte also den Tod der Ära von Ephesus. Und Polycarp, der als Prediger in Smyrna diente, nahm den Platz von Johannes als physisches Oberhaupt der Kirche unter Christus ein. Polycarp stand der Kirche Gottes nach dem Tod von Johannes etwa ein halbes Jahrhundert lang vor. Sein Apostelamt mit Sitz in Smyrna repräsentierte die frühen Jahre der Smyrna-Ära. Obwohl es noch andere kleine Gemeinden der wahren Kirche Gottes gab, die über Kleinasien, Syrien und Judäa verstreut waren. Und unter der Leitung von Polycarp bemühte sich die Kirche Gottes im Osten, die Gebote und Traditionen, wie sie von Jesus Christus gelehrt wurden, treu zu befolgen. Sie hielten den siebten Tag Sabbat, die heiligen Tage und das Passafest. Der Schriftsteller Eusebius, der von 260 bis 340 nach Christus lebte, berichtete uns von Polycarps Kampf um die Wahrheit. Das vielleicht wichtigste Ereignis in Polycarps Wirken war sein Kampf für die Bewahrung des Passafestes. Die Kirche im Westen hatte den Ostersonntag als Gedenktag für die Auferstehung Christi eingeführt. Sie hörten auf, das Passafest zu feiern. Die Kirche Gottes im Osten setzte den Brauch fort, das Passafest in der Nacht zu feiern und dabei die neuen Symbole von Brot und Wein zu verwenden. Die Kontroverse, die sich daraus entwickelte, wurde als Quatuor Decimana-Streit bekannt. Quatuor Decimana ist lateinisch für 14. Für 14. In der 11. Ausgabe der Enzyklopädie Britannica heißt es über die Kontroverse folgendes. Es gibt keinen Hinweis auf die Einhaltung des Osterfestes im Neuen Testament oder in den Schriften der apostolischen Väter. Die ersten Christen hielten die jüdischen Feste weiterhin ein, wenn auch in neuem Geist, als Gedenken an Ereignisse, die diese Feste vorausgeahnt hatten. So wurde das Passafest mit einer neuen Vorstellung von Christus als dem wahren Passalamm und der Erstlingsfrucht von den Toten weiter gefeiert. Schon der Name dieser Kontroverse zeigt, wo Gottes wahre Kirche war. Diejenigen, die über die Beibehaltung des 14. kämpften, würden nur die wahre Kirche sein. Die Juden hielten zu dieser Zeit den 15. des ersten hebräischen Monats als Passafest. Die wahre Kirche hielt den 14. des ersten Monats. Die Kirche im Westen feierte Ostern. Die wahre Kirche war die einzige, die an der Lehre festhielt, das einzige Datum zu begehen, das an den wichtigsten Akt in Gottes Erlösungsplan für die Menschheit erinnert. Die Geißelung und das Opfer von Jesus Christus, unserem Erlöser. Die Enzyklopädie Britannica fährt fort. Im Allgemeinen hielten die westlichen Kirchen Ostern am ersten Tag der Woche, während die östlichen Kirchen das Passa am 14. Nissan, dem ersten Monat im hebräischen Kalender, hielten. Der heilige Polycarp, Schüler des Evangelisten Johannes und Bischof von Smyrna, besuchte 159 Rom, um sich mit Anzetus, dem Bischof des dortigen Bischofssitzes, über dieses Thema zu beraten, und hielt an der Tradition fest, die er vom Apostel erhalten hatte, nämlich dem 14. Etwa 40 Jahre später, im Jahr 197, wurde die Frage in einem ganz anderen Geist zwischen Viktor, dem Bischof von Rom, und Polykrates, einem weiteren Jünger von Christi wahrem Christentum, diskutiert. Viktor forderte, dass alle den in Rom herrschenden Brauch übernehmen sollten. Die wenigen, die sich danach von der Einheit der Kirche trennten und den 14. Tag beibehielten, wurden als Quatuor Decimani bezeichnet. Und der Streit selbst wurde als Quatuor-Decimaner-Streit bekannt. Die Überlieferung besagt, dass Polycarp über 80 Jahre alt war, als er Anzetus gegenübertrat. Er kehrte nach Smyrna zurück, wo er die anhaltende Verfolgung durch die römische Regierung ertrug. Er litt unter der ständigen Isolation von den Kirchen in Rom. Aber er wollte seine Lehre nicht ändern. Obwohl er ein alter Mann war, kämpfte er energisch gegen die Irrlehre. Polycarp wurde kurz nach dieser Konfrontation verhaftet und lebendig verbrannt, weil er Cäsar nicht angebetet hatte. Aber hier schließt Gott seine Prophezeiung über die Zeiten Smyrna ab. Darüber lesen wir in Offenbarung 2, Vers 11. Dort steht: Wer Ohren hat, der höre, was der Geist in Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem soll kein Leid geschehen von dem zweiten Tode. Polycarp erlitt einen schmerzhaften Tod, aber er wird kein zweites Mal sterben. Ihn erwartet die ewige Herrlichkeit, genau wie uns, die wir das Passafest heute bewahren. Wenn Sie mehr über diese nüchterne und doch inspirierende Geschichte erfahren möchten, beantragen Sie Herrn Gerald Fleurys kostenloses Buch Die wahre Geschichte von Gottes wahrer Kirche. Die Literatur ist natürlich vollständig kostenlos für Sie. Sie können sie auf unserer Website unter der Literaturleiste beantragen oder uns eine E-Mail schicken an info@dieposaune.de. Wir werden Ihnen die Literatur schnellstmöglich zuschicken, ohne Versandkosten. Also, lassen Sie uns wieder bis zum nächsten Mal all danach streben, vollkommener von jedem Wort Gottes zu leben.